Vielen Dank. Manchmal schon herausfordernd. Ich glaube, es war nicht der Kern, sondern der Same, den man gesucht hat. Ja. Es ist irgendwie interessant, wie selbstverständlich für uns die Frucht ist. Aber wenn wir überlegen, dass aus diesem Same diese Frucht entsteht, und da kann der Landwirt, egal ob Hobby-Landwirt oder beruflich Landwirt, an dem Samen ziehen und drehen, wie er will, es wird sich nicht verändern. Gott schenkt Wachstum. Und deswegen war eigentlich dieses Schachbrettmuster mit den Samen, die dort abgebildet waren, auch eigentlich etwas, was Gott einfach groß macht. Weil das, was da war, und jetzt ist das Jahr um und wir sehen das, was hier liegt. Und auch der beste Landwirt hat da schon was zu beigetragen, indem er es versorgt hat, aber das Wachstum schenkt Gott. Ich bin einfach so fasziniert. Hier sind zum Beispiel ganz von euch aus gesehen rechts sind so Paprika, die da wachsen, die sind orange. Bei uns im Garten, die sind noch grün, glaube ich. Ne? So, dann sind welche orange, andere sind rot. Als würde da einer nachts hinlaufen und immer so ein bisschen Farbe dran hauen, damit wir einfach erstaunt sind über die Farbvielfalt. Aber das ist unser Schöpfer Gott. Jetzt brauche ich noch ein bisschen eure Aufmerksamkeit. Ich finde es immer mega, dass ich einer bin, der den Altersdurchschnitt hier nach oben schiebt. Aber Kinder, lasst uns einfach noch einmal ein bisschen aufmerksam sein. Ich verspreche euch, heute müsst ihr nicht so lange auf das Mittagessen warten. Es ist direkt hier vor Ort. Wer von euch hat einen Bruder? Oder machen wir so, wer einen Bruder hat, steht einmal auf. Okay, wir machen das jetzt so als nächstes. Wer hatte schon einmal Streit oder eine Uneinigkeit mit seinem Bruder, der setzt sich wieder hin. Noch nie gestritten mit dem Bruder? Genau, dann dürft ihr sitzen bleiben. Also wer schon mal mit seinem Bruder gestritten hat, der darf sich hinsetzen. Und das ist interessant, ich hätte dieselbe Bewegung gemacht, also ich hätte wer aufgestanden, weil ich habe 4 Brüder und ich hätte mich genauso wieder hingesetzt, weil einer hat gereicht, damit ich die zweite Frage mit Ja beantworten muss. Und als ihr diese Uneinigkeit mit eurem Bruder hattet oder diesen Streit, zu wem seid ihr dann gegangen, um Recht zu bekommen, den Streit zu lösen oder vielleicht einfach nur, um zu petzen? Zu Mama, zu Papa, ja? Zu Mama und Papa, ne? Zu Gott bist du gegangen und hast dich über deinen Bruder beschwert, ne? Ja, es ist eine sehr gute Antwort, weil darauf wollte ich hinaus. Stellt euch vor, Jesus wäre heute hier. Oder stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, zu Jesus zu gehen und sagen, mein Bruder, ja? Und ihr würdet dorthin gehen und ihr fändet das echt mega, weil ihr könnt zu Jesus gehen und euch wirklich bei ihm über das beschweren, was euer Bruder gesagt oder getan hat. Dann würdet ihr euer Petzen vorbringen und dann würde Jesus mit strengem Blick auf euren Bruder blicken und würde sagen, hör auf damit. Und ihr würdet euch innerlich riesig freuen, endlich mal hat Jesus das zu meinem Bruder gesagt, wenn er schon nicht auf mich hört, weil ihr wisst ganz genau, Jesus ist ein gerechter Richter. Und Jesus wird fair sein, Jesus weiß alles und Jesus weiß, dass ich Recht habe. Und interessant ist, in der Bibel gibt es auch ein Beispiel, eine Begebenheit, wo sich zwei Brüder nicht einig sind. Jesus lehrt das Volk und dann kommt einer auf ihn zu und sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Ja, das sind zwei Brüder und die haben ein kleines Problem. Und es ist einfach so super, dass Jesus da ist, der alles weiß. Und dieser Mann nutzt die Chance und geht zu ihm und sagt, Meister, also er gibt ihm den Titel, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Lukas 12, 13. Und es geht hier nicht um irgendeine Kleinigkeit. Es geht nicht um ein Siko-Auto, es geht nicht um ungerechte Taschengeldverteilung oder ähnliches. Nein, es geht hier um das Erbe. Und vermutlich ist der Vater verstorben und wie das Sprichwort schon sagt, bei Geld hört was auf? Freundschaft. Und hier hört bei Geld auch die Geschwisterliebe auf. Und es wird nicht gesagt, ob dieser Mann, der sich beschwert bei Jesus, zu wenig bekommen hat, ob ihm etwas vorenthalten wurde oder ob er einfach nur gierig war und mehr wollte. Und es wird auch nicht gesagt, ob er überhaupt schon etwas bekommen hat, sondern er geht lediglich dorthin und sagt, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Dieser Mann setzt die Hoffnung darauf, dass Jesus diesen Streit beendet, indem er gerecht urteilt. Indem er hier ein Urteil spricht und ihm Recht verschafft. Was sagt Jesus? Könnt ihr nachlesen, Lukas 12, 14. Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Puh, das hat der Mann nicht erwartet. Er kommt zu Jesus, möchte Recht haben. Und Jesus sagt, wer hat mich eigentlich als Richter und Erbteiler über euch gesetzt? Und anstatt er ihm Recht gibt, nutzt Jesus die Situation und spricht eine Warnung aus. Und über diese Warnung wollte ich heute mit euch sprechen. Das Thema ist heute das Problem mit der Ernte. Wir feiern heute Erntedankfest und Ernte kann zu einem Problem werden. Lasst uns Lukas 12, Vers 15 lesen. Das ist die Warnung, die Jesus dann ausspricht. Lukas 12, 15, er, also Jesus, sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Oder anders gesagt, nehmt euch in Acht, hütet euch vor der Habgier. Denn das Leben eines Menschen, hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Und um das zu verdeutlichen, erzählt Jesus ein Gleichnis. Und das wollen wir jetzt einmal lesen. Das sind die nächsten sechs Verse. Lukas 12, 16 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, also dieser reiche Mann spricht zu sich selbst, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er, der reiche Mann, spricht wieder zu sich selbst, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber der Herr sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ich möchte drei Punkte betrachten, man kann das einmal an die Wand werfen. Dieser Mann hat eine reiche Ernte, aber er hat ein Problem mit seiner Ernte. Genau, das Problem mit der Ernte. Und ich möchte zuerst über die vier Denkfehler des reichen Mannes sprechen. Dieser Mensch hat vier Denkfehler. Dann möchte ich über den Motor und die Konsequenz seiner Dummheit reden. Und dann möchte ich über die richtige Investition der Ernte sprechen. Dieser reiche Mann, er hat vier Denkfehler. Es kommt bei uns auch vor, dass wir Denkfehler haben, aber in Bezug auf dieses Beispiel sehen wir, dass er vier Denkfehler hatte. Erstens, der reiche Mann dachte, mein Besitz ist mein persönliches Eigentum. Kennt ihr den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum? Wer kennt den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum? Okay, dann will ich es einmal erklären. Wenn ich ein Auto kaufe und im Fahrzeugschein steht mein Name, dann gehört das Auto mir. Es ist mein Eigentum. Dann leihe ich das Victor aus und sage, du kannst damit ein halbes Jahr fahren, ich habe eh genug Autos, nimm das Auto. Dann ist das Auto in seinem Besitz, aber es ist mein Eigentum. Okay? Und dieser reiche Mann dachte,
mein Besitz, also das, was ich habe, das gehört auch mir. Es ist mein Eigentum. Und das erkennen wir sehr deutlich an seinen Worten. Er sagt, meine Früchte, meine Scheunen, meine Güter. Er denkt nicht darüber nach, dass all das, was er erwirtschaftet hat, dass es von einem Schöpfergott kommt. Er denkt nicht darüber nach, dass er es war, der den Samen gesät hat und dann, gut, mit Besorgung des Feldes, aber nachher die Frucht geerntet hat. Er denkt nicht darüber nach, dass nicht er es war, der an den Samen gezogen hat und die Farbe drauf getan hat, damit die Frucht wächst. Und er denkt nicht darüber nach, dass es nicht an ihm liegt, dass die Ernte so gut ist, sondern an unserem großen Gott im Himmel. Das Feld hatte viel Frucht. Das heißt, unser Schöpfer hat dafür gesorgt, dass es geregnet hat, dass die Sonne geschienen hat, dass es im richtigen Verhältnis war, dass es Wind gab. Das hat alles der Schöpfer gemacht. Darüber denkt der reiche Mann nicht nach. Und viele Menschen denken heute genauso. Sie glauben, sie können über ihren Besitz frei verfügen. Das, was du hast, darüber kannst du frei verfügen. Das denkst du vielleicht. Vielleicht denken wir auch, ich bin Gott keine Rechenschaft schuldig. All das, was ich habe, gehört mir. Es ist mein Eigentum. Aber das ist falsch. Gott wird uns für den Umgang mit unserem Besitz zur Verantwortung ziehen. Als Kinder Gottes wissen wir, dass Gott uns den materiellen Besitz nur zur Verwaltung anvertraut hat. Dem einen mehr, dem anderen vielleicht weniger. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, sollte das, was er besitzt, treu für Gott verwalten. Wir haben den Auftrag, den anvertrauten Reichtum, und wir sind reich, wir sind wirklich reich, wir haben von allem genug, wir sollten ihn so nutzen und so einsetzen, dass unser Schöpfer Gott, unser Erschaffer, dass er dadurch geehrt wird. Und wir lesen in Hebräer 13, 25, wohlzutun und mitzuteilen. Das heißt, Bedürftigen an den eigenen Gütern Anteil zu geben, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Sehen wir, siehst du dein Besitz als dein Eigentum? Wie viel Entscheidungsgewalt hat der, dem alles gehört, über deinen Besitz? Der zweite Denkfehler von diesem reichen Mann war, der reiche Mann dachte, für mich selbst zu sorgen, ist der Sinn meines Lebens. Das ist das, was meinem Leben mit Sinn erfüllt, wenn ich mich für mich selbst sorge. Und das ist purer Egoismus. Und dieser Egoismus ist daraus gewachsen, dass er es nicht verstanden hat, wer der Eigentümer seines Besitzes ist. Und weil er die Ernte als sein persönliches Eigentum ansah, wollte er auch diese Ernte für sich ganz alleine genießen, weil es gehört mir, es ist meins. Und das, was mir gehört, das genieße ich. Gottes Erwartung an ihn und auch die Bedürfnisse seiner Mitmenschen in seiner Umgebung beachtete er nicht. Zumindest können wir es nicht aus diesem Text lesen. Selbstsucht mit Blick auf das Materielle prägt auch heute ganz viele Menschen auf dieser Welt. Vielleicht auch mich, vielleicht auch dich. An erster Stelle stehen immer meine Wünsche, meine persönlichen Bedürfnisse, meine Verlangen, meine Begierden, die gestillt werden müssen. All das, was ich brauche. Und dafür verwende ich meinen Besitz. Es ist sogar so, dass wenn wir manchmal jemand anderen was abgeben und dafür dann nichts verlangen, dann sagen wir schon mal, ja komm, eine Hand wäscht die andere. Das heißt, wir geben dem anderen etwas und teilen ihm mit, dass ich habe dir ja jetzt was Gutes getan von dem, was ich besitze, dann kannst du ja auch von dem, was du besitzt, mir auch mal was Gutes tun. Der Apostel fordert uns Christen auf, mit dem uns anvertrauten Gütern, mit dem Reichtum, den wir haben, Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen. 1. Timotheus 6, 18. Dazu sind wir aufgefordert. Und anstatt unser Geld und unseren Besitz nur egoistisch für uns selber zu verwenden und zu nutzen, sollen wir freigebig sein. Wenn wir Besitz haben, und den haben wir, keiner von euch hier ist arm. Wenn wir Besitz haben, wenn wir Ernte bekommen haben und wir sehen unseren Bruder und unsere Schwester leiden und wir sehen, denen geht es nicht so gut und wir geben denen nichts, dann zweifelt das Wort Gottes daran, dass du Gottes Kind bist. Dann zweifelt das Wort Gottes daran, dass die Liebe Gottes in dir ist, wenn wir nicht abgeben, obwohl wir haben. 1. Johannes 3,17. Der Herr wird uns zeigen, wie wir ihm mit unserem Besitz am besten dienen, aber nur, wenn wir es auch wollen. Der dritte Denkfehler dieses reichen Mannes war, der reiche Mann dachte, mein Lebensglück liegt im Genuss des Materiellen. Er sagt zu seiner Seele, habe nun Ruhe, iss, trink, sei guten Mutes. Was für ein Irrtum, was für eine Dummheit. Ein gutes Essen, ein schönes Haus und ein toller Urlaub können unser Herz auf Dauer niemals füllen. Wir werden niemals vollständige Befriedigung in diesen Sachen erleben. Und heute erliegen viele Menschen und vielleicht auch du und ich dem gleichen Fehler. Wir suchen vollkommenes Glück im Genuss irdischer Dinge. Wir suchen unsere Freude darin, wir suchen Erfüllung in irdischen Dingen, in dem Besitz, welchen wir haben. Und ich kann dir versprechen, du wirst leer bleiben und vielleicht hast du es auch schon erlebt. Ich bin eigentlich dankbar für das, was ich habe, aber dann fange ich an, so umherzuschauen und gucke so, was haben denn die anderen? Was hat mein Nachbar eigentlich? Wie geht's dem? Oh, dem geht's aber richtig gut. Was hat mein Bruder, was hat meine Schwester? Die haben irgendwie so viel mehr als ich. Und diese Habsucht, diese Habgier füttert unser Neid und wir fallen in die nächste Sünde. Jesus Christus kennt das Problem, Jesus weiß es. Und er lädt uns ein, dass wir in ihm echte Erfüllung, echte Freude finden. Und es gibt viele Verse und einfach in Johannes, lese ich mal Johannes 10,10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11,25. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich, Jesus Christus, bin das Leben. Ich bin der, der dir wirklich Freude und Erfüllung in deinem Leben schenken kann. Johannes 14,6. Als Kinder Gottes wissen wir, dass tatsächliches Glück und das echte Leben in unserer Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott, unserem Vater, liegt. Als Kind Gottes ist es mein Glück. Als Kind Gottes ist mein Glück nicht von dem abhängig, was ich mir gönnen kann oder von dem, was ich besitze. Oder etwa doch? Der vierte Irrtum des reichen Mannes war, der reiche Mann dachte, die Zukunft liegt in meiner Hand. Seine Planung, die er uns hier offenlegt, besagt, dass noch sehr viele wirklich, heute würden wir sagen, chillige Jahre vor ihm liegen. Er hat den Reichtum angehäuft und das möchte er jetzt in den nächsten vielen Jahren wirklich genießen. Er hat nicht eine Sekunde daran gedacht, dass in der kommenden Nacht sein Leben zu Ende sein kann. Er hat nicht damit gerechnet, dass sein Leben zu Ende geht, weil Gott es so festgelegt hat. In seinem Plan spielte Gottes Plan absolut keine Rolle. Und viele Menschen sind so, und vielleicht auch du und vielleicht auch ich, wir planen unser Leben so, als hätten wir die Garantie, mindestens so alt zu werden wie der Durchschnitt unserer Mitmenschen. Was rechnest du, wie alt wirst du? So alt, wie man durchschnittlich alt wird? 70, vielleicht 80. Über das Verhältnis zu Gott und der Ewigkeit machen wir uns keine Gedanken. Dabei steht im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Warum? Auf dass wir klug werden. Wir werden klug, indem wir darüber nachdenken, dass wir sterben müssen. Und das sind die vier Punkte, das sind die vier Denkfehler des reichen Mannes. Der reiche Mann dachte, mein Besitz ist mein persönliches Eigentum. Der reiche Mann dachte, für mich selbst zu sorgen, ist der Sinn meines Lebens. Der reiche Mann dachte, mein Lebensglück liegt im Genuss des Materiellen. Und der reiche Mann dachte, die Zukunft liegt in meiner Hand. Lass uns zum nächsten Punkt übergehen, der Motor und die Konsequenz der Dummheit. Was war der Motor dieser vier Denkfehler? Was war der Kern? Was hat ihn angetrieben, so zu denken? Und das ist das, was wir in Vers 15 gelesen haben. Da steht, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Die Habsucht war der Sprit in dem Motor dieser Gedanken. Angetrieben von dem Drang, ständig sein Vermögen zu mehren und seinen Besitz zu verweitern. Es ist nicht falsch, sinnvoll zu wirtschaften. Es ist nicht falsch, wenn man einen Gewinn hat. Es ist nicht falsch, wenn man eine Ernte hat. Wir sind heute hier und feiern Erntedankfest. Wir sind heute hier, weil wir versorgt wurden. Wir sind heute hier, weil wir Ernte da haben. Es ist nicht falsch, aber es ist falsch, getrieben zu sein von diesem Drang, immer mehr haben zu wollen, sein Vermögen immer weiter zu mehren und seinen Besitz zu erweitern. Wir haben gelesen, dass dieser reiche Mann wirklich ein Riesenproblem hatte. Was war sein Problem? Er hat eine große Ernte und was war jetzt sein Problem? Ihr habt euch widersprochen. Einer sagte zu wenig Platz, der andere sagt keinen Platz. Kein Platz. Er steht tatsächlich so bei mir in der Schlachter steht, und er sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Dass ich keinen Platz habe. Er ist richtig arm dran, dieser reiche Mann. Er hat keinen Platz. Ja? Er hat vielleicht ein bisschen Platz gehabt, aber er hat keinen Platz. Dann dachte ich mir so, wie, der hat keinen Platz? Was ist das für ein Landwirt? Der sät Früchte ein und hat nicht genug Platz. Und dann lesen wir weiter und dort steht, er sagt, was will ich tun? Ich will meine Scheunen abbrechen. Er hatte Platz. Der Landwirt, der reiche Mann hier, der hatte Platz. Aber nicht genug für sich. Nicht genug, er brauchte mehr Platz. Er hatte Platz, aber es war halt nur zu klein. Er wollte mehr Platz haben, größeren Platz, damit er noch mehr für sich haben kann. Das Interessante ist, dass diese Habgier, diese Habsucht, dieser Drang, immer mehr haben zu wollen, im Kolosserbrief zusammen verwendet wird mit anderen Eigenschaften, wie zum Beispiel Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Das steht alles in einer Linie zusammen mit der Habsucht, mit der Habgier. Habsucht verdrängt Gott und den Herrn Jesus aus unseren Herzen. Wenn ich Habsucht und Habgier zulasse, wird dieser Drang Jesus Christus aus meinem Herz verdrängen. Und auch das Volk Israel wird in 5. Mose einmal dazu aufgefordert, nachdem sie Gutes bekommen haben, dass sie Gott nicht vergessen. Ich lese es einfach nur in Abschnitten. Dort steht, und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben. Hüte dich, dass du dem Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du dem Herrn, deinen Gott, vergisst. Steht in 5. Mose, Kapitel 8. Es ist schon ganz lange her. Auch damals war es ein Problem. Auch damals wurden die Menschen davor gewarnt, Gott zu vergessen. Bei dem reichen Mann ging es nicht um Gott. Bei dem reichen Mann ging es nur um ihn selbst. Und was ist die Konsequenz dessen? Können wir es lesen? Vers 20, Lukas 12, Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, du Dummkopf. Jesus bezeichnet jemanden, der so denkt, als dumm. Aber warum ist das so? Warum bezeichnet er ihn so? Wisst ihr warum? Weil er auf die Frage, die danach kommt, keine Antwort hat. Wem wird das gehören, was du bereitet hast? Diese Frage möchte ich dir stellen: Wem wird das gehören, was du hier auf dieser Erde mit deinem Besitz bereitet hast? Und dieser Narr, dieser reiche Mann realisiert, dass sein letztes Hemd keine Taschen hat. Er kann nichts mitnehmen. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Steht so in der Bibel. 1. Timotheus 6, 7. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist auch klar, dass wir nichts werden hinausbringen können. Was hat dieser reiche Mann nun von seinem großen Erfolg? Was hat er von seiner üppigen Ernte? Nichts, gar nichts kann dieser arme, reiche Mann mitnehmen. Ist dir das bewusst? Jetzt stehen wir hier mit unserer Ernte und haben ein Problem. Was sollen wir mit der Ernte, die Gott uns gegeben hat, was sollen wir damit anfangen? Und damit komme ich zum letzten Punkt. Das ist die richtige Investition der Ernte. Die Antwort auf diese Frage finden wir in dem letzten Vers, in den letzten Worten. Dort steht: So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Dem geht es so. Der ist dumm. Der kann die Frage nicht beantworten. Das heißt, wenn man es jetzt richtig rumdreht, steht dann so: Das bedeutet, dem, der nicht für sich selbst Schätze sammelt, sondern reich ist für Gott, dem geht es anders. Reich sein für Gott, oder die Elberfelder sagt, im Blick auf Gott leben, bedeutet nicht, dass ich getrieben von meiner Habsucht immer größere Scheunen baue, damit ich mehr haben kann. Es bedeutet nicht, dass ich noch mehr arbeite, dass ich mir einen zweiten oder einen dritten Job aneigne, damit ich mehr Geld habe, was ich verwalten kann. Es bedeutet nicht, dass ich noch mehr Zeit und noch mehr Lebenskraft opfer, um meinen Besitz, meinen irdischen Besitz zu erweitern. Reich sein für Gott und den Blick auf Gott leben bedeutet, dass ich mir Schätze sammle, wo weder Motten noch Rost sie fressen können, wo keine Diebe danach graben und es stehlen können. Reich sein für Gott bedeutet, dass ich meine Ernte teile, dass ich meinem Nächsten im Blick habe, dass ich meinen Besitz, meine Zeit und mein Geld in das Reich Gottes investiere, dass ich einfach dem Vorbild Jesu folge. Und warum? Weil ich verstanden habe, und dann zurück zu Vers 15, weil ich verstanden habe, dass das Leben eines Menschen nicht von seinem Wohlstand abhängt. Und weil ich auf die Frage, wem wird gehören, was du bereitet hast, eine Antwort haben möchte. Und ich möchte die drei Punkte zusammenfassen. Wir stehen heute da, wo der reiche Mann, der gute Bauer, der gute Landwirt auch gestanden hat. Wir haben ein Jahr hinter uns mit guter Ernte. Du hast vielleicht nicht selber was angepflanzt, aber die Ernte in der Form, dass vielleicht du ein Gehalt, einen Lohn bekommen hast, dass dein Kontostand gewachsen ist, dass dein Besitz sich gemehrt hat, dass du in Dinge investieren konntest, die dir gut getan haben. Und so wie der Bauer, so wie der reiche Mann, stehen wir da und haben dieses gute Jahr mit der Ernte. Wir haben wieder sehr viel von unserem Herrn und unserem Schöpfer bekommen. Vielleicht hast du persönlich auch ein mega erfolgreiches Jahr hinter dir. Beruflich und finanziell mittlerweile auf einem Top-Niveau unterwegs. Vielleicht bist du schon drauf und dran zu planen und deinen Erfolg weiter zu planen, wie du deinen Scheunen erweitern kannst. Dann möchte ich dir die Frage stellen: Wem wird das gehören, was du angehäuft hast? Gott schenkt dir eine reiche Ernte. Gott schenkt dir das Gute nicht, damit du deine Habsucht auslebst. Und ich würde euch auffordern, dass wir zwei Dinge tun. Zwei Dinge, damit die Ernte, die wir haben, nicht zu unserem Problem wird. Und diese zwei Dinge sind, lasst uns Gott, dem Schöpfer, dankbar sein für das, was er uns gegeben hat. Und zum Zweiten, lasst uns reich sein. Lasst uns leben im Blick für Gott. Amen.